Hörspiel.de präsentiert. Der Tod kennt keine Unschuld. Ein Hörbuch von Marott. Auf einem Hügel bleibe ich kurz stehen und atme durch. Die Landschaft ist wild und voller Sträucher und Gräser. Der Himmel bewölkt. Es wird bald regnen. Neben mir erreicht nur noch Thomas die Kuppe und kommt zum Stehen. Er stützt sich mit den Händen auf die Knie und atmet tief durch. Er ist nicht so fit. Vor einiger Zeit hat er sich verletzt und kann nicht mehr so gut atmen. Aber er hält durch. Er hat auch keine Wahl. Dann kommen die Frauen. Mit ihren riesigen Rucksäcken wirken sie wie Zwerge oder Feen. Ich frage mich immer, wie es meiner Frau Sandra gelingt, diese Last zu tragen. Sie ist so zierlich, so dürr, aber sie ist zäh und stark, das weiß ich sehr genau. Jetzt setzt sie den Rucksack jedoch kurz ab. Auch Lisa folgt ihr, und ich nicke und tue es ihnen gleich. Eine kurze Rast. Wir sind seit Tagen unterwegs. Wir suchen ein neues Gebiet. Vielleicht eine Unterkunft, die sicher ist, für eine kurze Weile. Sandra und ich haben die zwei in einem Lager kennengelernt. Dort hatten sie Streit. Es ging um Rationen und ich glaube auch um Lisa selbst, der Anführer. Ich habe es nicht genau verstanden, aber in jedem Fall haben sie sich uns angeschlossen. Wir reisen schon eine Weile zusammen. Es geht ganz gut. Sie sind ruhig, anständig, können teilen, streiten nicht wegen jeder Sache. Ich mag Thomas. Ein großer Mann, fast 2 Meter groß, ein bisschen korpulent, was fast unmöglich ist in der Apokalypse, aber ich glaube, er ist einfach so gebaut. Etwas kränklich, denke ich. Ich weiß nicht, wie lange er es schaffen wird. Wir haben noch keine getroffen, seit wir in die Ebene gegangen sind. Vielleicht gibt es hier ja keine. Auch große Städte habe ich noch nicht gesehen. Der Norden ist dünner besiedelt. Das heißt es zumindest. Während die anderen eine kurze Rast machen, sich auf ihre Rucksäcke stützen und ein bisschen Brot essen, blicke ich über die Landschaft. Gräser und Büsche. Hin und wieder ragt ein Strommast aus der Landschaft oder ein verkommenes, verfallenes Windrad wie ein Mahnmal einer anderen, vergangenen Zeit. Strom, Windenergie, das gehört der Vergangenheit an. Es würde bestimmt funktionieren und hier und da wird es vielleicht den ein oder anderen gelingen, solchen Luxus zu erschaffen, aber es sind kaum noch Menschen da, die wissen würden, wie es funktioniert. Das Wissen der alten Zeit ist schon lange verloren. Autos sieht man nur noch als Wracks am Straßenrand. Niemand benutzt sie mehr. Ein Motor wäre so laut, dass sie es hören würden. Sie wären sofort da. Von überall. Und selbst von vielen Kilometern Entfernung würde es sie anlocken. Sandra tritt neben mich. Sie schaut mich besorgt an. Ich blicke müde zu ihr herab. Ihr Vater kam aus einem Land im Süden, das es nicht mehr gibt. Es gibt gar keine Länder mehr. Keine Nationen, keine Nationalitäten. Es gibt nicht einmal mehr Krieg. Der wäre zu laut, würde sie anlocken und ihn sofort beenden. Kurze Kämpfe, ja. Aber Krieg, nein. Das ist vielleicht die eine gute Sache an dieser neuen Welt. Aber der Preis ist viel zu hoch. Sie hält mir Brot hin. Ich nehme es und kaue darauf. Dann blicke ich wieder in die Ferne. Suche nach einem Nachtlager. Ja, wir könnten zelten. Wir haben die Ausrüstung dafür dabei. Aber die Gefahr ist zu groß. Ich mache es nicht gerne. Was, wenn einer von uns einen Albtraum hat und schreit, dann hallt das Geräusch über den Hügel, über die ganze Landschaft, und dann werden sie kommen. Es ist besser, in einem Raum zu sein, wo der Schall etwas gedämpft ist. Plötzlich zeigt Lisa in eine Richtung. Sie spricht nicht, schreit vor allem nicht. Ein Flüstern wäre vielleicht möglich, aber auf diesem Hügel weiß niemand, wie weit der Schall getragen wird. Also folge ich der Richtung ihres Fingers. Erst sehe ich es nicht. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Eigentlich bräuchte ich eine Brille. Nicht viel, denke ich, aber ich habe noch keine gefunden, die mir keine Kopfschmerzen macht. Jede Kleinigkeit muss man hier suchen, in den Überresten einer alten Welt. Aber als ich die Augen zusammenkneife, sehe ich es dann doch. Rauch. Eine Rauchschwade. Es kann nicht zu weit weg sein, aber hinter einem Hügel. Wir schauen uns alle an. Eine stumme Entscheidung muss getroffen werden. Seit Tagen sind wir unterwegs. Zweimal mussten wir zelten. Wir haben nicht mehr so viele Vorräte. Es ist ein Risiko. Jeder Kontakt mit Fremden ist ein Risiko. Das weiß ich besser als jeder andere. Ich muss an eine Hütte im Wald denken und an einen sehr freundlichen Mann. Ich seufze. Dann nicken alle. Wir sind uns einig. Wir müssen es riskieren. Eine gute halbe Stunde später kommen wir an. Ein Bauernhaus. Mit einer Farm. Umzäunt. Es ist nur ein Bruchteil davon beackert. Wir haben Frühling, deshalb sieht man noch keine richtigen Pflanzen. Aus dem Schornstein kommt Rauch, hier lebt also jemand. Früher muss das eine große Farm gewesen sein. Ein Bauernhof, vielleicht mit Kühen, mit Landwirtschaft aller Art. Vielleicht haben sie hier Rüben angebaut oder Raps oder solche Dinge. Jetzt ist es nur ein verfallenes Haus, das noch immer bewohnt wird. Von wem? Ich weiß es nicht. Ich schaue mich wieder um. Es ist immer wichtig, dass man die Umgebung im Blick hat, dass man weiß, wo man ist. Vielleicht werden wir beobachtet. Sie wissen bestimmt schon, dass wir hier sind. Sind sie freundlich? Sind sie feindselig? Man kann es unmöglich sagen. Lisa tritt nun vor und macht Anstalten, an die Tür zu klopfen. So haben wir es geregelt. Lisa hat so ein freundliches Gesicht. Sie wirkt jugendhaft, unschuldig und freundlich. Und all das ist sie auch. Zumindest soweit ich es beurteilen kann. Und deswegen ist es immer sie, die Kontakt aufnimmt zu Fremden. Sie sind freundlicher, wenn sie als erstes sehen. Wenn sie das narbenbesetzte Gesicht meiner Frau oder meine muskulöse Gestalt erblicken, werden sie misstrauisch. Und der große Thomas, der muss am besten ganz hinten stehen. Die kleine, früher einmal pummelige Lisa, zumindest glaube ich das, dass es so war, tritt an die Tür. Sie klopft nicht. Das Klopfen wäre zu laut. Sie reibt daran. Erzeugt ein schabendes Geräusch, das hoffentlich drinnen zu hören ist. Sicherlich wissen sie längst, dass wir hier sind. Es dauert eine Weile. Ist doch niemand da? Ist das Haus verfallen? So sieht es nicht aus. Dann öffnet sich die Tür und eine Frau, etwa in meinem Alter, vielleicht 35, vielleicht noch ein bisschen älter, steht dort. Sie schaut Lisa an. Lisa hält ein Schild hoch. Wir sind Reisende. Wir benötigen nur eine Nacht Unterkunft. Wir haben Tauschwaren. Die Frau liest es. Schaut Lisa an, dann über ihre Schulter zu uns. Mustert mich, Sandra und schließlich Thomas ganz genau. Es gibt Regeln. Fremde müssen bewirtet werden. Für eine Nacht Unterkunft und Nahrung. Nicht jeder hält sich daran. Die allerwenigsten, um ehrlich zu sein, aber diese Frau, nach einiger Überlegung nickt sie und tritt zur Seite. Lisa tritt ein. Wir anderen folgen. Eine Weile später sitzen wir zusammen in einem Wohnzimmer. Das Haus ist innen gut gepflegt. Von außen sieht es ein wenig schäbig heruntergekommen aus, die Farbe abgeblättert, einige Dachziegel schief oder ganz abgegangen. Aber hier drin, ein bisschen altmodisch, keine Frage, die Tapete mit Blümchenmustern und der Teppichboden, aber gut gepflegt. Sie müssen schon eine Weile hier wohnen. Es riecht nach ihnen. Alles fühlt sich nach diesem Pärchen an, das uns jetzt gegenüber sitzt. Die Frau mit lockigem Haar, gut genährt, mit einem freundlichen Lächeln, aber tiefen Sorgenfalten im Gesicht. Der Mann, vielleicht etwas älter als sie, mit einer Glatze. Er hat ein hartes Gesicht, das ebenfalls von Furchen durchzogen ist. Aber auch er ist sehr freundlich. Wir sitzen zu sechst. Sie hat Tee gemacht. Wir trinken. Es gibt sogar Honig. Und unterhalten uns ein wenig. Über wie es draußen ist. Wie unsere Reise gelaufen ist. Wie es uns geht. Wer wir sind natürlich. Ich lüge. So wie man das immer macht. Während vor allem meine Frau und Lisa erzählen, schaue ich mich um. Scanne den Raum nach Wertgegenständen. Überlege mir, was wir tun sollen. Würde es sich lohnen, diese Menschen auszurauben? Sie haben überraschend viel hier. Ausreichend zu essen, scheint es mir, und Werkzeug. Aber das ist auch ein Bauernhof. Der Mann erzählt gerade, natürlich leise, um keine unnötige Aufmerksamkeit auf uns zu lenken, auch wenn wir hier drinnen eigentlich sicher sein sollten. Die Mauern sind dick. Dass sie hier schon immer leben. Sein Vater, seine Mutter, sogar die Mutter seiner Frau hat hier gelebt. Sie haben alle zusammen diesen Hof bewirtschaftet, bevor alles unterging. Auch die Kinder waren hier, sagt er. Da meint sie, und jetzt sind wir nur noch zu viert. Die Alten, sie sind alle gegangen. Und ich weiß, was sie mit gegangen meint. Er unterbricht sie aber sofort. Schüttelt traurig den Kopf. Auch die Kinder sind nicht mehr hier. Die Frau schaut ihn an, traurig. Eine Träne rinnt ihr über die Wange. Es ist immer sehr schwer, einen Verlust einzugestehen. Ich weiß das selbst, habe es selbst erfahren und habe es gesehen bei einem Mann, den ich sehr schätzte, der nicht in der Lage war, zuzugeben, dass seine Frau schon längst gestorben war. Die Frau scheint es zu wissen, aber klammert sich trotzdem noch an den Gedanken. Kinder. Wenn Kinder sterben, ist das das Schlimmste. Wir reden weiter. Wir erzählen von unserer Reise, wo wir alles waren, was am Fluss los ist. Gerüchte über andere Regionen. Auch sie treffen immer mal wieder Reisende. Der Mann erzählt, dass es im Süden eine sehr große, erfolgreiche Siedlung geben soll. Sie arbeiten mit Schallwänden, diese Wände, die es früher bei den Autobahnen gab. Sie haben sie um die Siedlung herum aufgestellt, um zu verhindern, dass der Schall weit trägt. Angeblich funktioniert es. Die sollen auch Strom haben, sagt er, aber er will dort nicht hin. Sie sind hier verwurzelt. Diese Farm ist ihr Ein und Alles. Sie werden hier bleiben. Bis sie sterben. Das sagt er nicht. Aber das sehe ich in seinen Augen. Etwas hält ihn her. Ha, ich kann das nicht verstehen. Seit die Welt untergegangen ist, seit sie über die Landschaften wandeln, in diesen großen Horden und auf alles lauschen, was nur einen Mucks macht, seitdem habe ich nicht das Bedürfnis, lange irgendwo zu bleiben. Hin und wieder sehne ich mich nach Ruhe. Hin und wieder verweile ich ein paar Monate, zusammen mit meiner Frau, manchmal auch ohne sie, wenn es nötig ist. Aber wo bleiben für immer? Das kommt mir absurd vor. Diese Welt, sie ist nicht dafür gemacht, dass man in ihr verweilt. Sie ist dafür gemacht, dass man über sie streift, immer weiterzieht, wie ein Zugvogel. Alles andere ist viel zu gefährlich. Und doch haben es diese zwei geschafft, seit dem Untergang. und ich weiß nicht einmal mehr genau, wie lange das her ist, hier zu bleiben. Erstaunlich. Plötzlich hört man ein Poltern. Wir zucken alle zusammen. Laute Geräusche treffen einen mitten ins Mark. Wir schauen zu den zwei, die aber unbesorgt scheinen. Ein Hund. Er lebt schon immer hier. Wir wollen ihn nicht. Er kann nicht draußen sein, denn wenn er bellt oder Krach macht, dann... Deswegen ist er im Keller. Ich blicke die Frau an. Sie lächelt traurig. Haustiere sind so eine Errungenschaft einer Welt, die es nicht mehr gibt. Hunde sind laut. Katzen. Naja, das geht noch, weil sie Mäuse fangen. Und es gibt auch genug in dieser Welt. Aber Hunde? Die werden sofort von ihnen gejagt und gefressen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch Hunde in dieser Welt gibt. Ich habe sehr lange keine mehr gesehen. Man sollte meinen, dass so ein Hund schnell genug ist, um fortzurennen, aber sie sehen so aus wie wir. Vielleicht verwirrt das die Tiere. Und sie haben Vertrauen, das sie nicht haben sollten. Ich weiß es nicht. Ich hatte mal einen Hund, glaube ich. Als Junge. Wie hieß er noch gleich? Chippo. Chippo hieß er. Der Mann erzählt weiter von der Farm und wie sie hier über die Runden kommen. Sie leben vom Handel. Sie bauen im Sommer verschiedene Getreide an und auch Rüben. Und ja, sie haben wohl eine Imkerei. Auf das Summen der Bienen reagieren die Kreaturen nicht. Warum das wohl so ist? Teil der Natur vielleicht. Die Bienen sind Hintergrundgeräusch. Das Gebellen des Hundes nicht. Seltsame Regeln. Aber so ist es nun mal. Wir essen Brot mit Honig und Schwatzen und bald wird es dunkel. Sie haben einen Raum für jedes Pärchen. Und bevor wir schlafen gehen, treffen wir vier uns noch einmal in Sandras und meinem Zimmer. Es ist wie ein Kinderzimmer eingerichtet. Bunte Tapeten, mittlerweile halb vergilbt. Die Schränke sind ebenfalls bunt. Alles ist angemalt, sorgfältig. Der Teppich, violett und flauschig. Ein Bett steht nicht drin, aber es gibt eine große Matratze, auf der wir beide gut Platz finden werden. Jetzt stehen wir in dem Raum, alle vier ein bisschen verloren. Es ist nicht wirklich genug Platz für uns hier. Aber Thomas will noch etwas sagen. Er wirkt nervös. Mir gefällt es hier nicht. Dieser Ort. Ich weiß nicht. Ich habe kein gutes Gefühl.
Was meinst du damit? Fragt Sandra.
Vorhin, als ich noch mal auf dem Abort war, da habe ich ein Geräusch gehört. Es kam wieder aus dem Keller. Ich weiß nicht, das klang so.
Wie klang es?
Ich kann es nicht beschreiben. Aber ich glaube nicht, dass es ein Hund war. Ich habe den Hausherrn darauf angesprochen und er hat gemeint, dass der Hund immer mal wieder komische Geräusche von sich gibt, weil er so einsam sei. Dann klinge er fast menschlich.
Dieser Satz steht im Raum. Stille. Niemand weiß etwas zu sagen. Bis ich schließlich einwende. Jeder hat so seine Geheimnisse. Das ist in dieser Welt ebenso. Wer weiß, was da im Keller ist. Wir sollten es ignorieren. Wir können uns morgen überlegen, ob wir weitergehen. Bis jetzt waren sie freundlich. Ich glaube, ein paar Tage Rast würden uns gut tun. Sie hätten uns schaden können, wenn sie gewollt hätten.
Lisa, die schon sehr müde wirkt, nickt.
Ja, wir sollten
schlafen. Auch Thomas nickt nun mit müden Augen.
Ja, na gut. Dann bis morgen.
Ich erwache in der Morgendämmerung wie so häufig. Sandra schläft noch. Das Licht fällt durch das Fenster, durch den bunten Vorhang und erhellt ihr Gesicht. Ich betrachte sie. Wir kennen uns schon so lange. Wir haben uns nach der Apokalypse kennengelernt, aber wir sind zusammengeblieben. Ich liebe sie. Nicht immer gleich. Nicht immer auf dieselbe Weise,
Aber ich liebe sie. Ohne sie wäre ich nichts. Ohne sie wüsste ich nicht, wie ich diese Welt aushalten soll. Wie ich das alles hier ertragen soll. Die Narben. Sie hat sie sich verdient. Über die Zeit hinweg. Früher war sie bildschön. Kurz nach der Apokalypse, als wir uns trafen. Da hatte sie noch keine Zeichen. Da war das Gesicht noch nicht zerschnitten. Für mich ist sie immer noch bildschön. Ich küsse sie auf die Stirn. Sie erwacht. Schaut mich an mit ihren braunen Augen. Lächelt. Wir küssen uns. Dieser Raum ist schön warm und weich. Und das Haus ist nicht hellhörig. Der perfekte Moment, mal wieder etwas Zweisamkeit zu genießen. Man ist fast nie alleine. Manchmal ist es einem egal, aber mit Thomas und Lisa kam es uns irgendwie sonderbar vor. Und so küssen wir uns, fühlen uns, entblättern uns, berühren uns, sind gemeinsam, verschmelzen zu einer Person. Wir liegen schon wieder ruhig nebeneinander, verschwitzt und zufrieden, als es an die Tür klopft. Hier drinnen kann man klopfen.
Entschuldigt, wir haben Frühstück vorbereitet. Vielleicht möchtet ihr dazukommen.
Sandra und ich schauen einander an. Am liebsten würden wir noch eine Weile hier liegen und die Stille genießen, die Ruhe genießen, einander genießen, aber wir sind Gäste und wir haben Pflichten. Langsam stehen wir auf, ziehen uns an, küssen noch einmal. Dann gehen wir hinaus in den Wohnraum. Dort ist Frühstück vorbereitet. Brot, selbst gebacken, frisch gebacken, mit Honig, aber auch mit Marmelade und eingelegtem Gemüse. Es ist reichhaltig. Es gibt sogar Kaffee. Kaffee. Sie müssen gut im Handeln sein. Und hier müssen häufig Menschen vorbeikommen, sonst hätten sie so etwas nicht. Ich starre die Tasse an, dampfend, schwarz, und dann nippe ich. Der bitterliche Geschmack. Es ist lange her, dass ich das letzte Mal Kaffee hatte. Er kitzelt auf meinen Lippen, schmeckt köstlich, erweckt Erinnerungen, lässt mein Herz pochen. Auch Sandra genießt ihn, man kann es sehen. Weil ich so in den Genuss vertieft bin, fällt es mir erst gar nicht auf, oder ich hinterfrage es zumindest nicht. Aber dann schaue ich auf die zwei leeren Plätze und blicke zu unseren Gastgebern. Wo sind unsere Freunde? Wo sind Thomas und Lisa? Die Frau lächelt uns traurig an. Ihnen hat es hier nicht so gut gefallen. Sie waren etwas verunsichert. Sie sagten, sie wollen früh aufbrechen. Sie sind schon beim Morgengrauen gegangen. Ich halte irritiert inne und Sandra hätte fast ihren Kaffee wieder ausgespuckt. Unsere Augen treffen sich. Dann blicken wir zu den Gastgebern, die freundlich lächeln. Dann wieder zueinander. Ja, wir kennen Thomas und Lisa nicht so gut, nicht so lange. Keine Frage, ein paar Monate vielleicht. Und ja, wir können sie nicht 100%ig einschätzen. Aber dass sie nach unserem Gespräch gestern einfach aufbrechen? Ich suche in Sandras Augen nach einer Meinung. Sie ist ebenfalls sehr verwundert. Ja, Thomas war misstrauisch. Ihm gefiel dieser Ort nicht. Aber Thomas ist meistens misstrauisch. Er ist immer sehr vorsichtig. Schon alleine deswegen würden sie doch nicht ohne weiteres alleine aufbrechen. Oder doch? Haben sie irgendetwas gesagt zu uns? Dass wir uns irgendwo treffen sollen vielleicht? Die Frau blickt zu ihrem Mann. Ich versuche sie genau zu beobachten, das Mienenspiel zu verstehen, aber das ist ein Ehepaar, das sich schon sehr lange kennt. Sie können in sich viel besser lesen, als ich das jemals könnte. Ich fürchte, der Mann, Thomas, er war sehr aufgebracht. Er ließ sich nicht beruhigen. Er war überzeugt,
dass wir irgendjemanden im Keller gefangen halten. Wir haben ihm erklärt, dass das natürlich nicht der Fall ist, dass es wirklich der Hund ist. Und da sind sie aufgebrochen. Sie hatten nicht einmal mehr Zeit, euch eine Nachricht zu übermitteln. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich spüre, wie ich mich versteife. Meine Gedanken rasen, mein Herz pocht. Hier stimmt was nicht. Thomas hatte recht. Sein Instinkt hat ihn nicht getäuscht. Dieses Lächeln, dieses ruhige Lächeln dieses Paares, diese Gewissheit, diese Selbstsicherheit in dieser Situation. Ich schaue wieder zu Sandra. Die hat ihre Hand an dem Messer, was sie immer am Gürtel trägt. Und sie schaut die zwei Gastgeber jetzt durchdringend an. Gut, wir verstehen. Dann werden wir jetzt ebenfalls aufbrechen. Vielleicht können wir sie noch einholen. Die Gastgeber blicken sich wieder kurz an, dann schauen sie beide zu uns. Aber so eilig ist das doch nicht. Esst noch zu Ende. Der Kaffee, er wird ja kalt. Ich blicke zum Kaffee. Sandra folgt meinem Blick. Eine fürchterliche Ahnung überkommt mich. Ich stehe auf. Ich will zur Tür. Meine Beine sind ganz wackelig. Vorsicht, Kai, meint die Frau. Ich muss mich am Vorhang festhalten, um nicht zu stürzen. Er reißt ab und ich stürze tatsächlich gegen die Wand. Was ist hier los? Zischt Sandra. Was ist hier los? Was habt ihr mit uns gemacht? Was habt ihr uns gegeben? Und sie zuckt nach vorne, das Messer erhoben, mit der Absicht, nach den beiden zu stechen. Aber der Mann war vorbereitet, schlägt ihren Arm zur Seite und ihr mit der anderen mitten ins Gesicht. Ich höre noch das Klatschen, ein Stöhnen und wie Sandra vom Stuhl fällt. Dann werde ich ganz müde und breche selbst zusammen. Der Boden, auf dem ich erwache, ist eiskalt. Und es stinkt fürchterlich. Verwesung, Blut, Exkremente. Der ganze Ort ist Verderben. Das weiß ich, bevor ich überhaupt die Augen aufgemacht habe. Und ich weiß auch, dass ich still sein muss. Denn ich höre etwas. Ein Geräusch, was ich nicht so gut kenne. Ein Schlurfen. Ein langsames Schlurfen über den Boden. Ganz, ganz langsam öffne ich die Augen. Dämmerlicht. Da ist ein Fenster. Ein Kellerfenster. Von dem kommt das Tageslicht herein. Da ist ein Gitter. Ein, zwei Meter vor mir, dahinter ein Raum. Ich blicke nach rechts. Eine Klappe, stählern, mit Luftschlitzen. Ich blicke nach links. Da liegt Sandra, noch immer bewusstlos. Ich muss an heute Morgen denken, als sie auch neben mir schlief und ich sie weckte und wir... Das ist nicht so eine Situation. Ich versuche, so wenig wie möglich zu atmen. Dann, ganz langsam, richte ich mich auf. Versuche, in den Raum hineinzublicken, hinter dem Gitter. Ja, zumindest bin ich jetzt gewiss. Wir sind in einer Art Käfig. Und da ist eine Klappe und da ein anderer Raum, hinter den Gittern. Und in diesem Raum bewegen sich Schemen. Langsam laufen sie umher. Ich kann sie nicht erkennen. Sie wirken nicht sehr groß. Sie schlurfen über den Steinboden. Sie klappern mit den Zähnen. Ich habe gehört, es gibt Theorien, dass sie auf diese Weise miteinander kommunizieren. Ich richte mich noch weiter auf, kneife die Augen zusammen, versuche zu erkennen, was da ist. Zwei Gestalten, aber da, nicht weit von meinem Gitter weg, auf der anderen Seite jedoch, da liegt ja... Da liegt
Da liegt etwas. Ich kann es nicht sehen. Es ist zu dunkel. Es ist groß und... Ich gehe auf alle Viere. Versuche, kein Geräusch zu machen. Das Gitter, es wird mich doch schützen, oder? Ich muss sehen, was da ist. Ich krieche voran. Die Gestalten, sie beachten mich nicht. Sie laufen weiter umher. Ganz unruhig sind sie. Jetzt bin ich am Gitter. Ich traue mich nicht, das anzufassen. Ich starre nur steif hindurch. Mein Herz pocht. Und dann sehe ich, was da liegt. Es ist ein Körper, groß und breit, und er atmet. Er lebt, er atmet noch, aber es ist mehr ein Röcheln. Ich glaube, er ist verwundet. Ich sehe es jetzt, ich erkenne ihn jetzt, das ist Thomas. Und irgendwo da hinten noch weiter, da sehe ich einen weiteren Leib. Aber der atmet nicht mehr. Meine Augen gewöhnen sich langsam an das Licht und ich kann jetzt erkennen, dass es Lisa ist und dass ihr Brustkorb aufgerissen ist, dass sie ausgeweitet wurde, ihr Inneres gefressen. Und da ist die Gestalt. Sie ist jetzt ganz nah, ich weiß nicht... Plötzlich war sie da, sie steht da auf der anderen Seite des Gitters und starrt mich an. Ein Kind, ein Junge, vielleicht 6 Jahre alt, mit blutverschmiertem Gesicht. Er ist kein Mensch mehr. Teile seines Gesichtes sind abgefallen, die Haare ausgefallen, der Körper dürr, mit fauligen Stellen. Er starrt mich mit leeren Augen an. Längst sind sie nicht mehr. Er lauscht. Ich wage es nicht zu atmen. Ich wage es nicht.
Was ist los? Wo? Meine Frau ist aufgewacht und schreit und da stürzt das Wesen direkt auf mich zu. Es rüttelt am Gitter. Es ist ganz nah. Es keift mich an. Es zischt mich an. Und auch Thomas ist aufgewacht und stöhnt laut. Und da kommt die zweite Gestalt. Kleiner. Ein Mädchen. Ich sehe es jetzt. Ein kleines Mädchen, das sich direkt auf Thomas stürzt und die Zähne in ihn hineinbohrt. In seinen Hals hineinbohrt. Er röchelt. Er röchelt. Er schreit. Und die beißt weiter in ihn hinein und der andere Junge, er rüttelt nochmal am Zaun, faucht mich an, dann dreht er sich um und stürzt sich auch auf Thomas. Gemeinsam beißen sie in ihn hinein, zerfetzen ihn, zerreißen ihn mit ihren spitzen Fingern und er schreit und schreit, bis da kein Schreien mehr ist, bis da kein Laut mehr ist.
Es geht lange. Sandra und ich sitzen an der Wand, so fest daran gedrückt wie möglich, hoffend, dass das Gitter hält, wenn sie Thomas Stück für Stück, nachdem sie einen Teil von ihm gefressen haben, ziehen sie sich zurück in eine Ecke, hocken dort. Ich kann sie nur als Schemen erkennen. Sie hocken dort, kauern. Ich schaue zu meiner Frau. Sie starrt mich mit riesigen Augen an. Wir wagen es nicht zu sprechen. Der Käfig, wir wissen nicht, wie gut er hält. Wir sitzen nur da und starren und wie die... Es sind keine Kinder, aber sie sehen aus wie welche, wie sie da hocken und sitzen. So hocken und sitzen wir auch. Irgendwann, es müssen Stunden sein, höre ich ein Geräusch in der Klappe und die zwei Geschöpfe, sie springen auf und kommen zum Gitter, rütteln wieder daran. Aber als sie merken, dass sie es nicht aufkriegen, weichen sie wieder davon. Ich schaue zur Klappe. Blicke hinein, man kann sie öffnen. Da ist Brot. Brot mit Honig. Für uns beide. Und eine Flasche Wasser. Ich denke nach. Der große Junge hat vorhin so heftig am Gitter gerüttelt und hat es dennoch nicht aufbekommen. Und eben waren er und das kleinere Geschöpf, das ich jetzt als vielleicht vierjähriges Mädchen identifizieren kann, ebenfalls verfault. Ebenfalls. Sie kriegen das Gitter nicht aufgebogen. Sie kommen hier nicht rein, das ist der Sinn der Konstruktion. Das heißt, fürs Erste sind wir hier sicher und das bedeutet, ich kann sprechen. Ich strecke den Kopf in den Schacht hinein, schaue hoch, er ist sehr eng und sehr rutschig. Hallo? Hallo? Sofort höre ich hinter mir die aufspringenden Geschöpfe. Sie sind wieder am Gitter. Sandra schreit auf. Aber ich rufe weiter. Hallo? Hallo? Warum? Warum tun Sie das? Mir ist es egal, dass ich schreie. Hauptsache, jemand hört mich. Es dauert eine Weile. Dann sehe ich oben, weit oben, viel zu weit oben, ein Gesicht. Es ist die Frau. Sie schaut mich traurig an. Es tut mir leid. Es ist nichts Persönliches. Esst das Brot. Es ist nicht vergiftet. Es macht keinen Sinn, euch zu vergiften. Sie wollen euch lebend. Diese Worte gehen mir durch Mark und Bein. Es schüttelt mich regelrecht. Aber ich zwinge mich weiter zu ihr hochzublicken. Ich liege auf dem Rücken, das Gesicht nach oben gerichtet, während die Ungeheuer hinter mir noch weiter schreien. Sandra ist ganz nah bei mir, sitzt auf meiner Brust, um ebenfalls zu lauschen. Sind Sie wahnsinnig? Das können Sie doch nicht machen. Sie halten diese Geschöpfe hier wie Haustiere und verfüttern Fremde an Sie? Es sind keine Haustiere. Es sind unsere Kinder. Sag nicht, dass es Haustiere sind. Es sind unsere Kinder. Wieder schüttelt es mich. Mein ganzer Körper ist angespannt. Gänsehaut kribbelt meine Arme hinauf. Das können Sie nicht machen. Sie müssen doch sehen, dass das nicht in Ordnung ist. Das sind nicht mehr Ihre Kinder. Begreifen Sie das nicht? Das sind keine Menschen mehr. Sei still. Sei still. Und die Klappe geht zu. Die Stille überkommt mich und ich bleibe liegen. Bleibe einfach mit dem Kopf in der Klappe liegen und starre nach oben. Starre da hoch. Irgendwann streichelt Sandra meine Brust. Komm, Babe, komm da raus. Das hat doch keinen Sinn. Ich stöhne, was wieder eine kurze knurrende Reaktion der Geschöpfe auf der anderen Seite des Gitters verursacht. Aber dann krieche ich heraus. Schaue meine Frau an. Sie ist genauso entsetzt wie ich, dass jemand so weit geht. Ich habe alle möglichen Formen von Wahnsinn gesehen. Dass man nicht anerkennt, dass jemand tot ist. Dass man völlig verrückt wird bei dem Gedanken, dass man seine Lieben verloren hat. Dass man immer und immer wieder die Bilder sieht, wie es geschah. Dass man davon träumt. Dass man aufwacht, schreiend. Dass man hofft, in einem fürchterlichen Albtraum zu stecken. Das alles kann ich verstehen. Aber das hier ist was völlig anderes. Geh zur Seite, sagt Sandra und schiebt sich an mir vorbei. Sie blickt nun auch in den Schacht, streckt den Kopf tief hinein. Es ist ganz schön hoch, sagt sie. Ich nicke. Dann schaut sie wieder raus. Blickt mich an, deutet zu der Tür, die ich selbst noch gar nicht bemerkt habe. Da ist auf unserer Seite der Gitter eine Stahltür. Hastig gehe ich dahin, rüttel daran. Natürlich ist sie verschlossen. Jetzt schaue ich den Raum hinter dem Gitter noch einmal an und stelle fest, dass es hier gar keinen Zugang gibt. Es geht nur durch diese Tür raus oder rein. Und dann weist Sandra auf das Gitter selbst. Da ist ebenfalls eine Tür im Gitter und eine Vorrichtung. Eine Schnur führt vom Griff in die Decke hinein. Ich glaube, sagt meine Frau, Sie können die Tür öffnen von da oben. Ja, ich glaube auch, dass es so ist. Ich blicke zur Stahltür und wieder zum Gitter und dann zu meiner Frau. Sie werden warten, bis Thomas und Lisa völlig aufgefressen sind und dann sind wir in der Reihe. Sandra nickt. Wir setzen uns an die Wand. Wir essen das Brot, weil es hat keinen Sinn, es nicht zu tun. Da ist ein Loch im Boden, ein Abort. Ich teste, ob man da durch kann, aber das will niemand. Ich blicke mich weiter um, während wir da so sitzen und die Zeit vergeht. In das Gemäuer sind Dinge geritzt. Da sind Namen und Kratzspuren. Ich frage mich, wie viele sie hier schon angesperrt haben. Wie lange sie das schon treiben? Der Gedanke lässt mich erneut erschauern. Diese Welt. Diese Frau, sie sah nicht aus wie ein Monster. Ganz im Gegenteil, wie eine liebende Mutter. Ich habe keine Worte. Irgendwann stehen die Monster wieder auf. Sie hatten sich erneut in die Ecke gekauert. Und jetzt hocken sie wieder über den Leichnam und verzehren sie Stück für Stück. Ich kann hören, wie sie kauen, und es dreht mir fast den Magen um. Wenn wir zu laut atmen oder sprechen, schauen sie zu uns. Aber sie greifen jetzt nicht mehr an. Wissen sie, dass sie sowieso gewinnen werden, dass irgendwann dieses Gitter sich öffnen wird? Die rötlichen Sonnenstrahlen am Fenster zeigen an, dass der Abend kommt. Und dann dauert es nicht mehr lang und es ist ganz dunkel. Ich habe schon wieder Hunger. Aber es gab nichts mehr. Wahrscheinlich werden sie uns erst morgen wieder etwas bringen. Oder ist morgen schon Fütterung? Als es Nacht ist und wir da so sitzen, schaut mich Sandra plötzlich an. Weißt du noch? Babe, die Fabrik? Die Fabrik, ja, ich erinnere mich. Wir müssen es noch einmal so machen. Ich schaue sie irritiert an. Das ist zu hoch. Das schaffst du nicht. Und außerdem will ich nicht. Das ist mir egal, was du willst. Ich werde ganz bestimmt nicht von diesen Bergern gefressen. Du machst es jetzt. Jetzt, wo sie schlafen. Irgendwo muss ein Schlüssel sein. Ich werde ihn finden. Und ich werde ihn holen. Es wird schrecklich wehtun. Du wirst schreien. Nein. Ich werde nicht schreien. Es geht um dein Leben, Babe. Ich werde nicht schreien. Die Kreaturen sind aufgestanden, weil wir so viel gesprochen haben. Und stehen nun genau am Gitter. Blicken uns an. Ich weiß, sie sehen uns nicht. Sie hören uns nur. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie mir in die Seele starren. Ich seufze. Es hat keinen Zweck. Sie hat ja recht. Es ist unsere einzige Chance. Das Einzige, was wir tun können. Na gut, dann komm her. Sie stellt sich vor mich. Ich packe ihre Schulter, die rechte. Ich schaue sie an. Gebe ihr einen Kuss. Dann kugel ich ihr mit einem schnellen Ruck die Schulter aus. Sie jault auf, aber sie kann es einigermaßen unterdrücken. Die Kreaturen zischen, greifen. Aber nur für einen Moment. Ihr Gesicht ist schmerzverzerrt. Sie schaut mich mit tränenden Augen an, aber sie sagt nichts. Mit den schlaffen Armen geht sie auf das Loch zu. Sie kann sie ganz leicht bewegen, aber nicht viel. Und es muss fürchterlich wehtun. Ihr Körper zittert. Ich schaue ihr nach. Sie kriecht in den Schacht hinein. Sie ist so dünn, so zart und doch so stark. Sie kriecht hinein. Aufgrund der ausgekugelten Schultern passt sie gerade so hindurch. Sie kann sich nicht richtig aufrichten, muss sich hochdrücken an dem rauen, kalten Stein. Dann steht sie im Schacht. Und jetzt? Die Schultern ausgekugelt. Kaum Platz. Ich sehe nur ihre Füße. Und dann stützt sie den einen Fuß an den Schacht. Mit dem Knie stützt sie sich ab und drückt das zweite dagegen. Ich schaue von unten. Sie klemmt am Schacht mit den Beinen gegen das Innere gedrückt. Sie stöhnt, ächzt, drückt sich langsam hoch. Mit den Knien weiter hoch. Mit den Armen, die fürchterlich schmerzen müssen, stützt sie sich gegen den Schacht. Drückt sich Stück für Stück hinauf. Dann bröckelt etwas. Ein Stein bricht ab. Sie rutscht herab, drückt sich wieder. Nun doch ein Schrei. Aber nur ganz kurz. Und sie hängt wieder im Schacht. Ich versuche mich auch reinzudrücken, um sie vielleicht hochzudrücken. Mit der Hand greife ich nach ihr, drücke sie weiter. Helfe ihr, wieder ein Stück hinauf. Nur mit einem Arm passe ich hindurch. Aber das bisschen, was ich helfen kann, das werde ich helfen. Weiter geht's. Ächzend und stöhnend, wimmernd, drückt sie sich weiter und weiter den hohen Schacht hinauf. Und dann ist sie an der Klappe, die Arme nutzlos. Wie will sie hinein? Es dauert eine Weile. Sie hockt da, atmet schwer. Ich kann sie hören. Hin und wieder jammert sie. Aber dann spannt sich ihr ganzer Körper an und sie wirft sich einfach gegen die Klappe. Ein lautes Krachen. Die Ungeheuer hinter mir werden nun ganz wahnsinnig, rütteln gegen das Gitter, beißen regelrecht hinein. Meine Frau ist verschwunden. Aber das haben die Hausbewohner ganz bestimmt gehört. Sie muss schnell sein. Sie muss schnell sein, muss sich die Arme wieder einkugeln. Oben höre ich einen Schrei. Wahrscheinlich hat sie genau das gerade gemacht. Dann höre ich poltern, einen weiteren Schrei. Jemand ruft etwas. Ein entsetzliches Krachen, als ob etwas zersplittert, ein Schrank vielleicht oder ein Stuhl. Noch mehr poltern über mir. Die Ungeheuer werden immer wilder. Ihre puppenhaften Gesichter pressen sich gegen das Gitter. Ich schaue sie an. Ich blicke in die zerwurmten, zerfaulten Visagen und fürchte, dass das Gitter gleich bersten wird. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Warten, einfach nur warten, während oben die Hölle tobt. Noch mehr Geschrei, noch mehr Krachen, noch mehr Splittern. Ein fürchterlicher Schmerzensruf. Und dann höre ich Treppenstufen. Jemand kommt die Treppe heruntergerannt. Die Wesen rütteln am Gitter, gehen fast aufeinander gegenseitig los. Sie sind völlig wild, völlig wahnsinnig geworden. Die Tür geht auf, krachend. Sandra kommt hineingestolpert, sie ist blutverschmiert. Sie hat einen Schlüssel in der Hand. Schau zu mir, ich komme auf sie zu. Blicke an ihr vorbei, die Treppe hinauf, wo die Frau gerade runtergepoltert kommt, mit einer Axt in der Hand. Wutverzerrt ist ihr Gesicht, auch blutbeschmiert. Sie springt auf uns zu. Ich drücke Sandra zur Seite. Wehre die Axt ab. Wir fallen gemeinsam in die Zelle hinein zu Boden. Sie schlägt mir die Axt in die Schulter. Ich schreie auf. Sandra versucht, sie von mir runterzuziehen, aber sie ist schwer verwundet. Ihr Gesicht ist blau geschlagen, ihre Schultern hängen schlaff herab. Sie schafft es nicht und kriegt die Axt nun selber in das Bein, schreit, taumelt zurück. Das kann ich aber nutzen, um die Frau zu packen und gegen den Käfig zu schleudern. Schreiend kracht sie gegen das Gitter. Und da packen die Kinder sie schon mit ihren fauligen Fingern, greifen nach ihr, zerren sie gegen das Gitter. Die Frau schreit, schreit, schaut die Kinder an, völlig entsetzt, völlig entgeistert. Es sind keine Kinder, es sind keine Kinder. Und die Zähne der Ungeheuer bohren sich in die Arme der Frau, die sie durch das Gitter durchgezerrt haben. Sie schreit, los, weg, Babe, weg hier, Babe, ruft Sandra. Springt auf, packt mich, zieht mich hoch. Wir taumeln zur Tür, völlig entgeistert, völlig von Sinnen. Sandra ist vor mir, eilt die Treppe hinauf, aber ich kann nicht anders. Ich muss mich noch einmal umdrehen. Ich schaue zurück und sehe die Frau noch immer gegen das Gitter gepresst. Die Geschöpfe zerren an ihr, greifen durch die Gitter in ihr Fleisch hinein. Und sie schreit, so entsetzlich, so vollkommen entsetzlich. Ihre Augen sind aufgerissen. Sie starrt mich an
und ich starre zurück.
Es tut mir leid, wispere ich nur noch. Dann eile ich selbst hinauf. Oben liegt im Wohnzimmer der Mann. Sein Genick ist gebrochen. Sandra muss ihn getötet haben. Los, Babe, lass uns schauen, was es hier gibt. Und dann gehen wir los. Es ist Nacht, Sandra. Willst du wirklich hier bleiben? Willst du wirklich hier bleiben? Ich schüttel den Kopf. Wir durchforsten die Vorräte. Sie haben allerlei wertvolle Dinge. Wahrscheinlich haben sie alles den Leuten abgenommen, die hier zu Besuch kamen, über Jahre hinweg. Die Welt ist grausam. Die Menschen sind nicht böse. Es ist die Liebe, die sie dazu bringt, die abscheulichsten Dinge zu tun. Die Liebe zu anderen Menschen.